Pater Ockenfels, vielleicht wenn Sie uns zunächst erklären könnten, was Solidarität genau bedeutet, was hinter diesem Begriff sich als solches verbirgt.
Ja, Frau Eble, Sie haben eben das Beispiel der Mutter Teresa genannt, die nun wirklich eine sehr heroische Form der Solidarität praktiziert hat. Eine Form, die man doch eher mit einer radikalen Form der Nächstenliebe verbinden würde und die keineswegs nun typisch ist für alle Christen, geschweige denn für die übrige Menschheit. Das scheint doch eine Form zu sein, die sehr viel Opfer verlangt und die nicht unbedingt sehr attraktiv ist für eine moderne Welt. Man bewundert zwar sie, aber man würde doch kaum in ihre Fußstapfen treten. Darum, glaube ich, müssen wir der Frage nachgehen, welche anderen Formen der Solidarität es noch gibt und wie weit das vom christlichen Menschenbild her und auch vom Gebot der Nächstenliebe nahe liegt, dass wir den Akzent der Solidarität besonders betonen.
Aber grundsätzlich lässt sich festhalten, dass unter Solidarität zu verstehen ist, die grundsätzliche Bereitschaft, für den anderen da zu sein.
Ja, es fragt sich nur, aus welchen Motiven man das tut. Ob das rein altruistische Motive sind, die also vom eigenen Interesse absehen können, die sich für andere ins Zeug legen und sich sogar aufopfern für andere, ohne dafür einen Gegendienst zu erwarten oder zu erhalten. Ja. Ja? Vielleicht nur um Gottes Lohn das zu tun. Das ist eine sehr christliche, eine sehr stark religiös motivierte Handlung, die vielleicht auch in Hinsicht auf das Reich Gottes zu sehen ist.
Das heißt, entsprechend der verschiedenen Motive entscheide ich dann auch verschiedene Formen der Solidarität.
Ja, so könnte man das sagen. Die gesellschaftliche Wirklichkeit zeigt ja sehr unterschiedliche Formen. Also man spricht von Solidarität etwa im Zusammenhang mit den Gewerkschaften. Es gab sogar mal eine Gewerkschaft gleichen Namens in Polen, die Solidarność, die die Arbeiterschaft organisiert hat und zu Solidaraktionen aufgerufen hat, die ja dann schließlich dazu geführt haben, dass das kommunistische Regime im Ostblock nun zusammengebrochen ist, ja, und diesem Ansturm der Arbeiterschaft nicht mehr gewachsen war, was ja der erste Fall ist, dass eine Arbeiterbewegung im Vollzug ihrer Solidarität den Kommunismus abgeschafft hat, um eine Marktwirtschaft einzuführen. Das ist wohl in der ganzen Welt einmalig. Und dafür dürfen wir auch dem Papst sehr dankbar sein, dass er das Ganze unterstützt hat.
Ja, das sind jetzt alles Formen der freiwilligen Sozialität.
Ja, nun gibt es noch eine Reihe anderer Formen, also die auf Gegenseitigkeit beruhende Solidarität, wo sich beide Seiten einen Vorteil erwarten, wenn sie beispielsweise eine Versicherung abschließen, eine Unfallversicherung oder so etwas, oder eine Krankenversicherung privater Art, da erwarten sie natürlich, dass man ihnen hilft im Falle der Krankheit, wie sie ja nun auch durch ihre Beiträge die anderen in die Lage versetzen, im Falle einer Krankheit davon zu profitieren. Das ist eine reziproke Solidarität, die also auf Gegenseitigkeit beruht und eigentlich also aufgrund von ganz pragmatischen, man könnte auch sagen, eigeninteressierten Überlegungen zustande kommt und wo es überhaupt nichts zu tun hat mit einem Altruismus oder mit einem Idealismus, sondern man ist pragmatisch genug zu sehen, man ist alleine einfach nicht stark genug in diesen Extremfällen der Not oder in Risiken, nun damit alleine fertig zu werden. Und darum sind diese Versicherungssysteme sicherlich ein sehr weit verbreitetes, sehr nützliches Zeichen von Solidarität.
Würden wir im Fall des Staates auch von einer freiwilligen Solidarität sprechen?
Ja, eher wohl nicht. Sie haben sich ja nicht freiwillig für den Staat entschieden, in den Sie hineingeboren worden sind. Ja. Ebenso sind Sie nicht für Ihre Eltern verantwortlich zu machen, sodass Sie in einer Familie aufgewachsen sind, deren Solidarität Sie zunächst einmal zu spüren bekommen haben. Ohne dass Sie sich dafür willentlich entschieden haben.
Ja.
So gibt es also natürliche Gemeinschaften, wie etwa die Familie, dann aber auch der Staat, den es oder die es in irgendeiner Form immer geben muss und immer auch gegeben hat. Und die bei aller Krise und bei allem Krisengerede nun auch sicherlich zukunftsfähig sind, wenngleich die Formen von Familie und von Staat sich im Laufe der Geschichte natürlich schon verändern können.
Das heißt, es gibt zwei verschiedene Ausrichtungen von Solidarität. Die freiwillige, die im Bereich auch der Tugend angesiedelt ist, während die erzwingbare dann sich mehr in einem Verpflichtungscharakter äußert. Ist das richtig?
Ja, nicht ganz. Also die freiwillige Solidarität muss nicht unbedingt in einem ethischen Sinne tugendhaft sein. Also wenn ich Mitglied einer Gewerkschaft werde oder eines Unternehmerverbandes, da vertrete ich zunächst aber meine eigenen Interessen. Das ist nicht unbedingt tugendhaft, sondern das ist eine Wahrnehmung im Sinne der Freiwilligkeit, also von Möglichkeiten, Koalitionen zu schließen. Ja. Das ist eines der Grundrechte der Menschen, dass sie sich zusammenschließen können, dass sie diese Freiheit haben. Und so sind eben in der Gesellschaft sehr viele unterschiedliche, aus ganz unterschiedlichen Motiven zustande gekommenen Gesellschaften da, die wir auch intermediäre Gewalten nennen können, die also zwischen dem Individuum auf der einen Seite und dem Staat auf der anderen Seite vermitteln, die also das ganze weite Feld der Gesellschaft ausfüllen und die dafür sorgen, dass nicht die vielen, vielen Individuen völlig vereinsamen oder isoliert dastehen nebeneinander, sondern dass sie sich bündeln können in ihrer Kraft oder in ihrem gemeinsamen Interesse oder in ihrer gemeinsamen Wertvorstellung.
Ja, eine kurze Frage. Gibt es eine theologische Begründung für das Solidaritätsprinzip?
Ja, also die Theologie hat sich mehr mit dem Begriff der Nächstenliebe beschäftigt. Sie ist die eigentliche Tugend der Christen. Sie gehört ja zu den drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, wie Sie wissen. Und Solidarität ist nun nicht identisch mit der Liebe, aber sie ist sozusagen doch eine säkularisierte oder auch abgeschwächte, verdünnte Form der Liebe und tritt dort ein oder in Kraft, wo es um des Überlebens und Gelingens der Menschheit oder einer Gesellschaft darum geht, in einer gegenseitigen Hilfe, in einer gegenseitigen Verpflichtungswahrnehmung tätig zu werden. Also Solidarität ist dann hier immer eine aktive, tatkräftige Hilfe, nicht, dass Sie also eine Solidaritätsadresse unterschreiben. Also das sind ja alberne Symbolformen von Solidarität oder Kümmerformen derselben. Dass Sie aufgefordert werden, meinethalb ein Manifest zu unterschreiben, solidarisieren Sie sich mit irgendwelchen Leuten oder Gruppierungen. Also das ist für meine Begriffe keine tätige Solidarität, das ist eher ein symbolischer Rest. Und viele versuchen sich damit loszukaufen, um einer wirklich engagierten Solidarität aus dem Wege zu gehen. Aber was nun die theologische Begründung betrifft, einmal aus der Nächstenliebe, das ist ganz klar. Christentum, Religion der Liebe. Also das kann man theologisch auf jeden Fall sehr schön begründen. Und da die natürliche Seele sozusagen auch eine anonym christliche Seele ist oder umgekehrt, wir auch annehmen dürfen, dass im christlichen Menschenbild auch die Höchstform eigentlich des Menschlichen erreicht ist, können wir auch annehmen, dass gerade in der Ebenbildlichkeit Gottes, der Mensch als Ebenbild Gottes, und zwar eines nicht monotheistisch gedachten Gottes, sondern eines trinitarischen Gottes, eines dialogischen Gottes, eines kommunikativen Gottes, eines solidarischen Gottes. Ja. Hier diese innertrinitarischen Bezüge bieten ein wunderbares Feld für Spekulationen dieser Art, wie denn dir in der Abbildlichkeit der Mensch auch nun ein solidarisches, ein dialogisches, ein kommunikatives Wesen ist und nicht nur ein solches Wesen hat.
Ja, eine Frage, wie kommt solidarisches Verhalten zusammen? Sie haben vorher schon auch erwähnt, dass es oft aus Eigeninteresse stattfindet, aber gibt es auch ein altruistisches Motiv oder?
Ja, das gibt es ja speziell und weit verbreitet bei Jugendlichen, die noch so einen idealistischen Drive haben, der aber leicht vergehen kann. Idealismus ist eine leicht verderbliche Ware mit einem Verfallsdatum und es bedarf dann doch starker Gründe, vielleicht auch bestimmter Anreize. Ja. Nur wenn Sie heute in der Öffentlichkeit nun also an den Idealismus der Leute appellieren und sagen, nun setzt euch doch mal ein für die Armen und Schwachen, tut doch mal was, hier ist dringend Not und hier müsst ihr was tun. Und überwindet euch mal, dass diese moralischen Appelle leider heute kaum noch zünden, sodass man immer mehr in dieser sehr materialistischen Gesellschaft Anreize schaffen muss, um ein bestimmtes, ja, um eine bestimmte Bereitschaft überhaupt zu stimulieren, anzureizen, sich ins Zeug zu legen.
Die zum Beispiel ein Orden wie der von Mutter Teresa zählt. Es gibt aber auch die erzwungene Form der Solidarität, die zum Beispiel durch den Staat bei unserem Steuersystem gegeben ist. Im zweiten Teil werden wir uns vor allem der Frage der Umsetzung bzw. der Einübung in die Solidarität am Pater Ockenfels, wenn Sie uns vielleicht ganz kurz aufzeigen, welche Bedeutung die Familie im Rahmen einer Solidaritätsgemeinschaft hat.
Man spricht ja allenthalben jetzt von der Krise der Familie. Und es gibt eine Menge Singles, die mächtig stolz darauf sind, eben keine Familie zu machen. Und das nicht nur, weil sie keinen Mann oder keine Frau bekommen haben, sondern weil sie einfach das Karriereleben, den Lifestyle von Singles lieber haben, dort mehr Freiheiten genießen können. Nur verdanken sich diese Singles eben auch in ihrer Existenz der Familie. Und wenn alle so dächten, würde die ganze Gesellschaft irgendwann einmal zugrunde gehen. Vor allem ist die Familie ja nicht nur wegen der biologischen Reproduktion der Gesellschaft notwendig. Ich meine, das natürlich auch. Wir sind ein absterbendes Land in Deutschland. Das muss man wissen. Ja. Also in 50 Jahren wird der Anteil der Älteren sich verdoppelt haben und der der Jüngeren sich halbiert haben, sodass wir praktisch wie ein gewaltiges, großes Altenheim werden. Und dann ist es mit dem Single-Dasein vorbei. Irgendwann werden wir sehr stark zu spüren bekommen, wie notwendig Familien sind. Nicht nur zur Reproduktion, zur biologischen Reproduktion eines Volkes, dass er nicht ständig nur durch Einwanderung seine Leute rekrutieren kann, sondern auch, um also eben diese besagten Solidarformen einzuüben. Ja. Also damit überhaupt noch so etwas wie Verlässlichkeit, wie Treue, wie gegenseitige Hilfe möglich ist und auch gegenseitiges Verständnis.
Ja, woran liegt es Ihres Erachtens, dass es so wenig Kinder in den deutschen Familien gibt?
Das hängt bestimmt nicht mit der Armut zusammen, die in Deutschland herrscht. Das ist ja genau das Umgekehrte, dass in den Ländern der dritten Welt sehr viele Kinder geboren, gerade weil die Leute so arm sind. Und bei uns eine Mentalität einer übersättigten Wohlstandsgesellschaft herrscht, für die Kinder eigentlich nur eine Einbuße von Freiheit darstellen und von Geld. Das ist ganz klar. Wenn man also Kinder bekommt, sie aufziehen muss, muss man auf vieles verzichten. Kinder kosten Geld. Das hat einmal einer ausgerechnet, dass sie ungefähr, bis sie 18 Jahre alt werden, ungefähr eine Summe zwischen 380 und 400.000 Mark kosten. Das sind nicht nur Sachkosten natürlich, sondern auch der Aufwand, der zeitliche, die Verantwortung, also die Arbeit, die in so ein Kind hineingesteckt wird, bevor es sich einmal sozusagen selber trägt. Gerade das eben scheuen viele Leute heute, die Verantwortung, die da mit den Kindern auch zusammenhängt. Viele haben Angst davor, diese Verantwortung zu tragen. Und es wird ihnen ja, weiß Gott, nicht leicht gemacht. diese Last auch, nicht nur die Lust, ich meine natürlich, aber das private Vergnügen wird hier immer vorausgesetzt. Aber man spricht nicht über die Kosten. Die Gesellschaft will den Nutzen einstreichen, dass also doch noch Leute da sind, die ökonomisch so dumm sind, noch Kinder in die Welt zu setzen. Davon wollen Sie, die gesamte Gesellschaft, den Nutzen einstreichen. Aber die Kosten werden privatisiert. Ja. Also die Kosten müssen die einzelnen Familienmitglieder tragen.
Das heißt also nicht, das Geld ist das Problem, warum es so wenig Kinder in Deutschland gibt, sondern die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für Kinder zu übernehmen.
So könnte man das deuten, auch das immense Freiheitsstreben im Sinne einer Emanzipation, welche sich durch nichts mehr verpflichten lassen möchte, von außen jedenfalls nicht. Und Kinder, wenn sie mal krank sind oder wenn sie mal unpässlich sind und laufen und herum und schreien, sie stören viele. Ja. Und wir leben einfach in einer kinderfeindlichen Gesellschaft und in einer Mentalität auch, wo Abtreibung nicht, also mit glaubt, ein Problem Lösung zu sein, in Wirklichkeit aber doch, wie sich immer deutlicher zeigt, das eigentliche Problem darstellt.
Glauben Sie, dass Abtreibung auch ein Problem oder ein Faktor ist, warum es so wenig Kinder gibt?
Ja, natürlich. Uns werden in 50 Jahren genau die Kinder fehlen, die wir haben heute abtreiben lassen. Und das sind, wenn Sie die letzten 30 Jahre sehen, ungefähr nach der Statistik, ungefähr 5 bis 6 Millionen Kinder, die wir haben abtreiben lassen, die ja auch inzwischen schon wieder Kinder haben könnten und die also auch für uns, für den Bestand unseres Volkes notwendig wären und auch für die Aufrechterhaltung sämtlicher sozialer Systeme. Also darum sind die ja alle in einer Krise. Die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, alles das bricht ja innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten zusammen, wenn sie jetzt nicht endlich einmal die Kraft haben, eine Reform hier durchzusetzen.
Ja, was könnte von Seiten der Politiker in diese Richtung gehend gemacht werden?
Ja, man müsste nicht unbedingt eine Kinderprämie einführen, aber man sollte Anreize schaffen, dass es jedenfalls nicht wie eine Dummheit aussieht, dass man also heute noch heiratet und Kinder bekommt. Ne? Also, dass es nicht nur die letzten Deppen sind, die das machen, sondern es müsste die öffentliche Anerkennung stärker zum Zuge kommen.
Und das durch Werbung oder durch entsprechende Sports,
nein, aber auch durch ganz konkrete solidarische Hilfen für die Familien. Man erwartet doch von der Familie eine gewisse Leistung, nämlich dass sie uns also Kinder beschert, die uns die den Bestand der Gesellschaft aufrechterhalten. Und zwar nicht nur rein biologisch, sondern im qualitativen Sinne. Wir erwarten doch natürlich von den Eltern, dass sie ihre Kinder im Sinne einer christlichen oder einer verantwortlichen moralischen Position erziehen, dass sie also eine Kultur der Humanität erzeugen und dass sie ein Klima der Menschlichkeit, der humanen Werte und der Religion natürlich auch. Ja. Die Kirche fängt doch in der Familie an. Die Familie ist doch so etwas wie eine kleine Kirche, eine Hauskirche. Das hat uns der Papst also oft und oft eingeschärft, aber das Thema wird eigentlich viel zu wenig behandelt.
Das heißt, in diesem Fall geht es auch um eine Solidarität mit dem noch ungeborenen Leben sozusagen, dass ich es von Anbeginn der Empfängnis schütze.
Ja.
Und auf welche Art und Weise sieht diese Solidarität aus? Heißt das, dass verschiedene Gruppen aktiv werden sollen, um das ungeborene Leben zu schützen?
Ja, es ist nicht nur ein Schutz, welcher strafrechtlich zu verlaufen hat, wenngleich die Tiere besser geschützt sind bei uns als die ungeborenen Kinder. Wir werden ja eine große Auseinandersetzung bekommen, also über die Präimplantationsdiagnostik, diese ganzen Fragen der Manipulation, der Genmanipulation mit Embryos, die verbrauchende Embryonenforschung und so weiter. Und hier wird man also einen sehr klaren Widerspruch einmal konstatieren müssen. Man kann ja nicht auf der einen Seite die Abtreibung freigeben, das heißt die Tötung eines jungen, kleinen Individuums, einer Person, zulassen, dann aber es verbieten, dass man Manipulationen genetischer Art mit diesem Embryo vorsieht. Also entweder muss man das ganz verbieten, diesen jungen Menschen als einen Gegenstand der Forschung oder weil er einfach im Wege ist, der Vernichtung anzusehen. Denn was man vernichten darf, das darf man natürlich auch genetisch manipulieren.
Ja, das ist richtig. Und wenn noch, was mich noch interessieren würde, welche Rolle der Eigennutz in diesem Zusammenhang mit der Solidarität spielt. Ist es nicht besser, wenn ich es nicht, mein Motiv nicht ein Eigennutz ist?
Besser wäre es und moralisch verdienstlicher auf jeden Fall. Nur auf Dauer ist es so, und je älter man wird, ne, merkt man das auch, wie Idealismus abblättert. Und dann braucht man handfeste Motive. Früher, oder eigentlich bei den Gläubigen, ist das Motiv immer noch da. Man tut auch vieles um des Reiches Gottes willen. Ja, wie man so sagt, um Gottes willen. Ne?
Ja.
Wir werden das also um Gottes willen dann doch tun, auch wenn es Opfer verlangt. Weil wir auch ungefähr doch damit rechnen dürfen oder hoffen dürfen, dass es im Himmelreich sozusagen eine Kompensation auch dafür gibt.
Da passt ja auch dieser Satz herein. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ist das in diesem Sinne auch zu verstehen?
Ja, natürlich. Also da meinen Sie die Freigebigkeit, nicht? Und im Sinne von Almosen oder von konkreten Hilfen. Nun, das betrifft nicht nur materielle Dinge, sondern einfach auch Dasein für andere, Zeit haben, zuhören können, gerade bei Älteren oder auch bei verzweifelten Leuten, die nicht ein noch auswissen. Also das sind auch Formen der Solidarität, hier konkret auch einer christlich inspirierten Nächstenliebe, die nicht auf Lohn wartet, der schon hier auf Erden gegeben wird, ne? Wenngleich das nicht zu verachten ist.
Ja.
Wenngleich ein Zeichen von Dankbarkeit oder eine gewisse Dankbarkeitsprämie in dem Sinne nicht zu verachten sind. Und gerade in so einer Gesellschaft, die doch nach Prestige, nach Geld, nach Statussymbolen schaut, muss man auch mit solchen Anreizen arbeiten oder wenigstens mit öffentlicher Anerkennung. Sonst wird auf Dauer, also wenn diejenigen, die sich ins Zeug legen, die sich sozusagen opfern auch in ihrer Freizeit, in ihrem ganzen Engagement, wenn die immer nur merken, also andere sind die Nutznießer, ich selber habe überhaupt nichts davon, dann wird das auch zu Frustrationen führen. Ich finde, die Gesellschaft muss dann eben auch gewisse Anreize schaffen dafür, vor allem im ganzen Bereich der sozialen Dienste, nicht, die ja auch in Zukunft gar nicht mehr alle bezahlt werden können vom Staat. Bisher ist das alles derart professionalisiert und durch den Sozialstaat finanziert, dass man sagen kann, im Grunde genommen sind diese freiwilligen Aktivitäten der Caritas Gott also ein selbstverständlicher Bestandteil des Sozialstaates, weil ja hier auch die Professionellen ordentlich bezahlt werden dafür und das Ehrenamt nicht so stark in den Vordergrund steht. Aber das kann sich mal sehr schnell ändern.
Ja.
Wir brauchen das Ehrenamt in Zukunft sehr deutlich.